Die Drese. Der Podcast der Ministerin.
Da ist sie wieder, die Drese. Die Drese ist zurück mit Folge 32. Das ist, wir fangen mal gleich ganz förmlich an, natürlich mal wieder Stefan die Drese.
Und auch wie immer Jan Farklas.
Und wir sind wie immer nicht allein, aber so viele waren wir noch nie, glaube ich, oder noch nicht so oft hier in deinem kleinen Studio, ja. Deinem Büro. Wir haben zwei Notärzte heute zu Gast. Keine Sorge, es geht der Ministerin gut.
Jan
aber
auch noch.
Uns geht's noch gut. wir wollen nämlich heute das Thema Notfallmedizin ein bisschen näher betrachten, aus verschiedensten Gründen. Und wir haben einmal hier Dr. Ernst Golde, den ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes hier in Schwerin, richtig?
Ja, hallo.
Und wir haben Friedrich Schlichting hier, auch Notfallmediziner und Vorsitzender des Vereins Nofias. Über Nofias, du bist auch dabei, ja. Bei Nofias reden wir gleich natürlich noch. Und wir duzen uns übrigens auch in dieser Folge wieder, ne?
Genau, das haben wir schon schnell vorher geklärt.
Ja, genau. So.
Aber wir brauchen eine Erkennungsmelodie.
Es gibt
ne?
auch für euch, so wie wir das immer so handhaben, traditionell eine kleine Erkennungsmelodie. Ist nicht besonders schön, aber jeder kennt sie und sie passt, finde ich.
Ich sag ganz lieb.
Herzlein, ja. Du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein.
Ja, es ist ein bisschen um die Ecke, aber es ist auch irgendwie doch nicht so ganz vermessen. Oder
also geschunkelt haben wir zumindest, aber so innerlich. Um die Ecke ist es jetzt nicht.
Aber, es hat ja mit Herzen, mit dem Herzen zu tun, ja. Was ihr macht. Wiederbelebung, das ist das, was ihr täglich tut, zum Glück. Und hoffentlich nicht, während wir heute hier aufzeichnen. Selbst wenn, ich fühle mich noch nie so sicher. Ich war noch nie so in guten Händen, dass wir 1:1 Betreuung haben durch zwei Notärzte. Das ist doch, ich finde es gut.
Und ich habe bei Nofias ja auch schon ein paar Mal geübt, ich wüsste also. Also wir sind uns schon vor ein paar Monaten, wenn nicht sogar Jahren, schon über den Weg gelaufen.
Ja, genau.
Ursprünglich mal über die Idee, wo haben wir eigentlich im Land Defibrillatoren, um dann festzustellen, dass selbst der im Sozialministerium im Ministerium war. Und auf die Frage, was passiert eigentlich, wenn da jemand nachts umfällt, wir uns dann auf den Weg gemacht haben, unseren Defi vor das Haus zu verlegen. Ja. Denn natürlich habt ihr mit der Sache völlig recht gehabt. Was bringt uns die beste Technik, wenn sie dann im Notfall nicht erreichbar ist?
Richtig. Ja, also nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Es hat länger als 9 Minuten und 20 Sekunden gedauert, den Termin zu machen. Aber so ist das eben manchmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Notfallversorgung im ambulanten Sektor. Das ist die Abkürzung. Dafür steht Nofias und es ist ein Verein. Und wenn ihr einmal kurz oder länger erzählen möchtet, was dahinter steckt für die Leute, die noch nicht so viel davon gehört haben.
Also ich glaube, das Thema ist vor allem etwas für Frederik, deswegen bitte.
Ja, wir haben vor 2 Jahren den Verein gegründet. Das ist erstmal ein Verein aus Freunden bestehen. Das ist das alte Chefarzt- und Oberarztteam der Notaufnahme in Schwerin. Und der Gründungsgedanke ist der, dass uns sehr bewegt hat, dass wir als eintreffende Notärzte häufig das Gefühl haben, dass der Patient von einer besseren Erstversorgung hätte profitieren können. Und so haben wir den Verein gegründet und beschäftigen uns mit der Frage, wie können wir aus der Wartezeit auf das Blaulicht einfach aktivere Versorgungszeit machen durch mutige Ersthelfer, und haben ganz viel zu tun und treffen gerade den Zeitgeist und freuen uns, dass wir mit dabei sind, etwas zu verändern.
Ihr seid gerade dabei, das erste ländliche AED-Netz aufzubauen. Das ist ja die Mission.
4 Schritte zum Leuchtturm und einer davon ist das öffentliche AED-Netz.
Ja, wo steht ihr denn da jetzt, wenn ihr mal so, also die Etappe mal benennen solltet?
Na, wir sind ja jung und haben wirklich erst begonnen im letzten Jahr. Dafür haben wir aber mit Kriwitz schon die erste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern mit einem öffentlichen AED-Netz versorgt. Vorher hatte Kriwitz 0 öffentliche AEDs, jetzt 10, die schon mit etwas System verteilt wurden. Wir haben jetzt den Schweriner Blaulichttag gehabt vor einigen Wochen und wollen als selbstgesetztes Ziel 50 AEDs in der Landeshauptstadt dieses Jahr schaffen. Und die ländliche Region liegt uns besonders am Herzen, weil dort Eintreffzeiten des Rettungsdienstes länger sind. Und da sind wir sehr gespannt, ob uns ein LIDA-Antrag jetzt zum Juni gelingt. Und da wollen wir mit dem Landesfußballverband und dem Kreisfußballverband 75 AEDs in Nordwestmecklenburg und 15 in Wismar rausbringen. Also wir werden größer in den Zahlen und ja. Es machen viele mit, viele freiwillige Feuerwehren melden sich, viele private und so puzzelt sich dann langsam ein erstes grobes Netz.
Mhm. Und die Idee wäre, dass dann an den Sportplätzen zentral, also die 75, von denen ihr eben gesprochen habt, anzubringen.
Genau, also das ist der Plan. Öffentlich erreichbar, 24/7 als Wächter für alle Menschen, die sich in 3 Gehminuten entfernt aufhalten. Gibt es auch viele Studien, dass gerade im Sport auch die Gefahr eines plötzlichen Herztodes etwas größer ist. Und wenn ich jetzt an den Sportverein meiner Frau denke in Lübsdorf, 1000 Einwohner und wie viele Menschen sich dort täglich aufhalten zum Sport treiben oder zuschauen, ist das schon beeindruckend, wie viele Menschen man erreichen kann.
Mhm. Steffi, du hast auch so ein Gerät schon mal bedient.
Ja.
Wie schwer oder leicht war das? Beschreib mal.
Na, ich glaube, also man muss sich wirklich einmal dran machen und das ausprobieren, damit auch die Angst davor sinkt. Ich fand das sehr einleuchtend. Das Gerät redet ja auch mit dir und sagt genau, was man machen muss. Ich weiß nicht, wenn ich es nicht vorher in einer Nicht-Notsituation schon mal getestet hätte, ob ich mir das überhaupt zugetraut hätte. Also ich finde, das gehört dazu, sich regelmäßig da nochmal zu informieren und das auszuprobieren. Also so eine Notsituation würde mich auch in Aufregung versetzen, aber ich wäre zumindest gefühlt jetzt routinierter damit zu sagen, okay, ich weiß, wie man das macht.
Mhm. Kann das grundsätzlich jeder und jede bedienen sofort? Ihr habt ja die Erfahrung, ist das selbsterklärend oder braucht man diese Schulung?
Also die Schulung ist auf jeden Fall nicht schlecht, um eben diesen inneren Widerstand abzubauen. Alles, was man vorher schon übt und je öfter man es übt, umso routinierter wird man dann natürlich. Deswegen sind die Schulungen natürlich schon von Vorteil. Aber auch wenn man bis jetzt noch keine Schulungen gemacht hat, das Gerät ist eigentlich sicher. Also man nimmt es raus, man öffnet es und wie du schon sagtest, es beginnt mit jemandem zu sprechen, sagt genau, was man jetzt machen muss, befreien Sie den Oberkörper von Kleidung, kleben Sie die Elektroden jetzt dahin und das Gerät ist eigentlich sicher und leitet einen an, was man machen muss.
Ganz grundsätzlich nochmal die Frage, wenn ich jetzt in einer Notsituation dieses Gerät sehe und dann das da von dieser Station nehme, aber 300 Meter weiter in der Werderstraße liegt jemand und braucht das, geht das trotzdem oder gibt es einen gewissen Umkreis, den man einhalten muss?
Na, der AED ist schon Bestandteil eines Dreigestirns und das ist so, wenn man so will, die Formel des Überlebens und das Wichtigste ist erstmal der mutige Ersthelfer, der stehen bleibt, der anfängt, prüfen, rufen, drücken. Und da geht es schon los, dass wir in Deutschland noch eine schlechte Wiederbelebungskultur haben. Also fast 50% der Menschen gehen weiter oder helfen nicht. Und ja. Also damit geht es los. Es muss einer anfangen. Dann haben wir jetzt die Premiere für Schwerin des organisierten Ersthelfersystems, wo die Leitstelle sozusagen nochmal einen organisierten Ersthelfer alarmiert, der Eintreffzeiten von gut 3 Minuten hat. Und dann kann auch der AED, der dann nachrückt, auch den Unterschied machen. Aber das würde ich immer so zusammen sehen und das wird dann Perspektive auch die Leitstelle koordinieren, vollautomatisch, dass dann die ersten Helfer zum Einsatzort rennen und ein weiterer Helfer holt den nächstgelegenen AED. Also was also auch so eine kleine Nachricht sein muss, der AED darf nie ablenken vom Drücken und darf nie ablenken vom eigentlichen Wiederbeleben. Aber ansonsten kann dieses Gerät den Unterschied machen zwischen Leben und Tod.
Prüfen, rufen, drücken.
Prüfen, rufen, drücken. So könnte die Episoden, die Folge auch heißen.
Ja, ja. Warum das war ein guter Name. Ja. Aber ihr habt das eben gesagt, also der kann was Zusätzliches sein, wenn ich also alleine bin und ich muss entscheiden, drück und beatme ich jetzt oder laufe ich 300 Meter weiter und hole den Defi. Dann bleib ich bei demjenigen und muss es ohne Defi im Zweifel machen. Das geht nur, wenn ein Zweiter da ist und ich dem sagen kann, jetzt lauf zum Sozialministerium und hol den Defi und einer bleibt da und drückt weiter.
Genau, das ist ganz wichtig. Das Wichtigste für das Outcome des Patienten ist die Herzdruckmassage. Die soll möglichst ohne Unterbrechungen erfolgen, qualitativ hochwertig, 5 bis 6 Zentimeter tief auf den Brustkorb drücken, das ist relativ tief und 100 bis 120 Mal in der Minute und das ist auch sehr, sehr anstrengend auf Dauer. Du weißt es ja, wir sind ja schon mal gegeneinander angetreten. Also nach 2 Minuten ist man, die ersten 2 Minuten gehen vielleicht noch, aber auch wir im professionellen Rettungsdienst wechseln uns nach 2 Minuten ab und das sind aber Feuerwehrmänner, die das berufsmäßig machen. Also das schlaucht ganz schön und ist sehr anstrengend. Aber das ist das Allerwichtigste bei einer Reanimation, ist die Herzdruckmassage.
Mhm. Ich würde gerne einmal recht frei Herrn Professor Böttiger zitieren, dem Präsidenten des Deutschen Wiederbelebungsrates. Der hat im Wismarer Herzforum gesagt, es gibt kein Beispiel in der Medizingeschichte, wie das Überleben um den Faktor 5 gesteigert werden kann. Das ist schon mal eine Sensation. Und der Satz geht weiter mit nur zwei Dingen, die wir immer dabei haben, einer linken und rechten Hand. Mhm. Und alles, was nachgeschaltet kommt, der Rettungsdienst, Notaufnahme, Herzkatheter, Intensivstation, ist mit steigenden Kosten verbunden und deutlich fallenden Erfolgsaussichten. Also diese ersten Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, das ist das, was den Unterschied macht. Und das ist auch das, wo die Gesellschaft, wo jeder Helfer einen Unterschied machen kann und zum Retter werden kann. Und das ist so eine neue Wiederbelebungskultur für Deutschland, ist so eigentlich an erster Stelle, dann kommt das Ersthelfersystem und ja auch gerne das öffentliche ID-Netz.
Also nicht weitergehen, auf keinen Fall, das ist unsere Aussage, und auch keine Angst davor haben, dass man was falsch macht, sondern alles ist besser als nichts zu tun.
Ja, genau. Du warst mal dabei, Steffi, du hast praktische Erfahrungen gesammelt in einer Nachtschicht im Rettungsdienst.
Ja, zum Glück mit keinem Herzstillstand oder ähnlichem, ja.
Aber willst du mal kurz zusammenfassen, wie waren diese 12 Stunden?
Also das ist ja schon ein Beruf im Ausnahmezustand, den ihr macht. Das muss ich mal so einschätzen. Das ist schon Adrenalin pur, auch für diejenigen, die als Retter da unterwegs sind und ja nur ein paar Brocken von der Leitstelle wissen, was da jetzt gerade sein kann. Mich hat überrascht, dass bei jedem Einsatz vor Ort dann doch immer noch die Situation anders war, als sie sich am Telefon oder in der Leitstelle angehört hat. Und von daher, glaube ich, braucht man bei eurem Job auch starke Nerven, um dann erstmal sich die Situation anzugucken und dann agieren zu können. Also von daher großen Respekt dafür. Und die Frage, ob man dann immer Ersthelfer in der Nähe hat, da könnt ihr ja vielleicht noch ein bisschen drüber berichten, wie das so läuft. Also in dieser Nachtschicht waren die Patienten immer alleine da tatsächlich, bis auf denjenigen, der da dann vielleicht nochmal angerufen und unterstützt hat. Aber da brauchen wir schon einen Aufruf, den wir vielleicht mit diesem Podcast auch nochmal senden können, da aufmerksam zu sein und zu gucken, wo kann jemand Hilfe brauchen.
Gibt es einen Einsatz, den ihr nie vergessen werdet? Wo man immer dran denkt, egal aus welchen Gründen, irgendwas besonders gut gelaufen oder ganz dramatisch schlecht oder vielleicht auch Gewalt gegen Einsatzkräfte, ist ja auch leider auch immer ein Thema.
Gewalt gegen Einsatzkräfte, das sind geht bei uns jetzt noch, sage ich mal, kommt immer wieder mal vor. Aber so wie es in Berlin zum Beispiel war im letzten Jahr zu Silvester, das haben wir hier Gott sei Dank in Schwerin noch nicht. Für mich persönlich bleiben Einsätze hängen, wo irgendetwas nicht optimal gelaufen ist. Wenn alles gut läuft, wenn ich meine Performance gut bringen kann und mein Team, dann gehen die Einsätze, ganz egal wie schlimm die waren, eigentlich, die kann man gut verarbeiten. Aber wenn irgendwas nicht so richtig läuft, wie es sein sollte, dann bleibt das halt immer hängen und das knabbert dann auch. So geht es mir.
Wenn Einsätze in Erinnerung bleiben, dann, es gibt tatsächlich manchmal Einsätze, wo man wirklich den Unterschied macht zwischen Leben und Tod, wo man sagen kann, jetzt hat das Team jemanden gerettet und der geht vielleicht eine Woche später wieder durch die Welt. Und das ist schon ein Gefühl des Stolzes, den, glaube ich, die Rettungsdienstler haben und den ich auch jedem Ersthelfer wünsche, der mal das Privileg hat, jemandem zu helfen in der Nachbarschaft, im Einkaufszentrum. Und es sind unvergessliche Gefühle. Und das treibt, glaube ich, auch alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, helfen zu können.
Melden sich manchmal Leute im Nachhinein und bedanken sich?
Wir hatten kürzlich einen Einsatz mit einem 27-jährigen Polizisten. Im Polizeirevier in Schwerin, 27 Jahre alter junger Mann, ist umgefallen und musste reanimiert werden. Und der ging 2 Wochen später tatsächlich wieder ohne neurologische Schäden, ohne allem aus dem Krankenhaus.
Wahnsinn.
Und wenn das so läuft, die Rettungskette, der Rettungswagen war knapp daneben gerade, Gott sei Dank, hatte er ganz kurze Anfahrtszeit, der Notarzt 1 Minute entfernt, ist dann sofort innerhalb von 40 Minuten im Krankenhaus auf dem OP-Tisch gewesen. Und das macht dann schon stolz, wenn es so funktioniert.
Mhm. Das ist schön, das hört man doch gern. Aber es ist ja gut ausgegangen. Und also,
Gott sei Dank.
Ja, was vielleicht auch gut ausgehen könnte, Stichwort Notfallreform, ist ja schon länger ein Thema, was köchelt und sich auch immer wieder verzögert hat. Nun, heute am 24, was ist heute? Der 22. April, an dem wir aufzeichnen, hat, das müssen wir einmal kurz thematisieren, ne, Steffi, das Bundeskabinett hat die Notfallreform auf den Weg gebracht, muss man so zu sagen. Mhm. Diese Reform soll ja das Zusammenspiel von Arztpraxen, Notaufnahmen und Rettungsdiensten neu regeln, besser regeln. Kosten sollen gespart werden und auch Krankenhäuser oder Rettungsdienste entlastet werden. Das ist ja das, was im Groben so dahinter steckt. Und nun ist das ja endlich aufs Gleis gesetzt worden, sage ich mal. Ne?
Also die Diskussionen gehen dann ja erst los. Wir müssen uns das natürlich angucken, aber der Gedanke, der dahinter steht, darauf warten wir ja schon eine ganze Weile. Das sind diese integrierten Notfallzentren. Dazu haben wir ja schon einige im Land. Das heißt, eine Ersteinschätzung. Die Frage, ist jemand in der Notaufnahme richtig oder beim kassenärztlichen Notdienst, dass es da ein Zusammenarbeiten gibt, das ist ganz wichtig. Und so beim ersten Blick darauf, was dann da jetzt vom Bund kommt, ist, glaube ich, ein Punkt, der auch für euch als Retter ganz wichtig ist, dass eben gesagt wird, die Rettung und die Krankenversorgung beginnt schon im Krankenwagen. Ich weiß, das ist ganz lange ein Thema gewesen, bei dem es dann darum ging, wir transportieren jemanden nicht nur zu einer Behandlung, sondern da geht sie eigentlich schon los in dem Moment, in dem man auf den Patienten trifft. Und das scheint in dieser Notfallreform jetzt glattgezogen zu sein. Wir gucken uns das im Einzelnen an, haben dann ja immer noch eine Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Aber der Punkt ist, glaube ich, einer, der ganz wichtig ist. Mhm. Und dass wir insgesamt gut zusammenarbeiten müssen, ambulanter Dienst, stationärer Dienst, Rettungsdienst auf bodengebunden und luftgebunden, das ist, glaube ich, ganz klar.
Mhm. Luftgebunden, das ist ja wieder mein Stichwort. Der vierte Rettungshubschrauber ist quasi im Anflug. Da wird jetzt ja, oder schon länger, aber im nächsten Jahr soll die vierte Station in Westmecklenburg ja dann einsatzbereit sein. Mhm. Wie ist da der Status quo? Weißt du das zufällig?
Also die Verteilung ist ja so, dass die Landkreise für den bodengebundenen Rettungsdienst zuständig sind und das so abdecken müssen, dass wir keine weißen Flecken haben. Und bei der Luftrettung haben wir gesehen, dass es in dem Bereich immer einen Bereich gab, bei dem wir nicht sicherstellen können, dass die anderen drei Hubschrauber, die wir im Land haben, schnell da vor Ort sind. Und von daher ist das gut. Das Land ist für die Luftrettung zuständig, dass wir jetzt so weit sind, auszuschreiben, dass wir einen vierten Hubschrauber dann im Land haben können.
Das ist der Status quo, glaube ich, dazu. Habt ihr damit auch direkt oder indirekt zu tun mit Luftrettung?
Wir hatten damit zu tun. Wir waren selbst Notärzte auf dem Hubschrauber in Perleberg. Ja. Für, knapp 5 Jahre. Du ein oder 2 Jahre länger, glaube ich.
Ach, guck.
Ist total abenteuerlich, muss ich sagen. Also abenteuerlich, weil es einfach anspruchsvoll, sehr anspruchsvoll ist. Und wir hatten da ein wirklich tolles Team und Wahnsinn Sicherheitskultur. Und das ist, da kann man sehr viel draus lernen. Und ich glaube, da haben wir auch sehr viel draus gezogen. Auch wenn man jetzt so durchs Leben geht, das kann man auf alle Bereiche seines Lebens anwenden. Da eben aus Fehlern, die gemacht werden, und Fehler dürfen und müssen gemacht werden, aber man muss sie halt vermeiden fürs nächste Mal und daraus Erkenntnisse zu ziehen, das war so das Wertvollste, was ich da mitgenommen habe eigentlich aus dieser Zeit. Das war sehr, sehr schön. Tolles Team.
Das Thema Erste Hilfe, Wiederbelebung, Reanimation. Wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, man kann eigentlich gar nichts falsch machen, aber trotzdem haben ganz viele Menschen Angst davor, irgendwas zu tun, im richtigen Moment zu reagieren. Was kann man diesen Leuten dann sagen? Wie kann man den Menschen die Angst nehmen?
Na, wir haben die Erfahrung gemacht auf unseren Wiederbelebungsveranstaltungen, dass durch die Musik, die wir mit einspielen, durch Wettkampfsituationen, eigentlich jeder, der übt, ein Lächeln auf dem Gesicht trägt. Und das ist immer wieder beeindruckend. Das ist ein schwieriges Thema. Da ist zum Teil auch die Tochter, die neben ihrem herzkranken Vater steht und nicht weiß, also Sorge hat, was passiert zu Hause. Und einfach üben mit uns zusammen, die Überraschung im Blick, wie einfach es ist, und einfach den Mut haben. Einfach anfangen, üben, und die Hauptmessage, hast du schon gesagt, man kann nichts falsch machen.
Wenn ich jetzt unbedingt einen Erste-Hilfe-Kurs machen will, um eben diese Sicherheit zu bekommen, wo gucke ich zuerst? Oder was würdest du oder du empfehlen?
Also ich würde in erster Linie bei den Hilfsorganisationen auf die Homepage schauen. Ganz egal, ob das jetzt DRK ist, Malteser Hilfsdienst oder ASB, wie sie alle heißen, bieten eigentlich alle regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse an. Ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit, auch zu einem Tag, den wir organisieren, irgendwo gerade mal zu kommen.
Gibt es ja zufällig schon einen Termin?
Ja, seit heute hatte ich einen Zettel in der Hand. Save the Date, Lebensretter- und Präventionstage, LUB. Also organisiert vom Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz und Fachdienst Gesundheit, werden wir ab 30.06. für 2 Tage und in Ludwigslust und ab 7.07. für 2 Tage in Parchim Wiederbelebung anbieten im Rahmen großer Blaulichtorganisation. Gut. Und noch aufregender wollen wir im Spätsommer eine Ausstellung haben zur Herzsicherheit im Landestechnischen Museum Pfandtechnikum. Das ist dann unter Strom, Herzsicherheit in MV. Mhm. Und das Ziel ist, neben einer großen Blaulichtveranstaltung zur Einweihung auch ein festes Angebot zu machen. Jede Woche sind wir da, Schulklassen kommen vorbei, Museumsbesucher kommen vorbei und mehrere Puzzlesteine, die ergeben sollen, dass man viele Chancen hat, einfach zu kommen, mitzumachen. Bei uns immer mit Musik und Spaß, um dieses schwere Thema so ein bisschen leichter zu machen.
Ich habe auch noch einen Termin für euch, den ihr vielleicht schon kennt, wenn nicht, dann jetzt. Am 7.6. machen wir hier auf dem Gelände, feiern wir ein bisschen den Welterbetag, verknüpfen das mit dem Tag der offenen Tür, zusammen mit dem Bildungsministerium, und wir wollen auch Nufias hier mit einem Stand begrüßen, wo dann auch gerne Wiederbelebung geübt werden kann.
Na, wenn wir einen Deal machen, wir können
100, fest geplant. Überfallen wir euch jetzt einfach
dann
mal mit.
Nee, bringen wir 150 Puppen mit, dann brauchen wir 150 Leute, die zeitgleich drücken, und dann machen wir was Großes draus.
Also so wie jetzt in der Marienplatzgalerie, so ähnlich vom Szenario
wahrscheinlich. Das waren dann ja nur 10.
Oder 10 Puppen,
aber, genau. Aber das kriegen wir schon größer hin und einfach als Zeichen dafür. Gemeinsam für die Herzsicherheit.
Okay, all diese Termine vermerken wir natürlich bei uns in den sogenannten Shownotes. Auch die Links dazu, das geht da nicht verloren.
Ich habe eine Frage noch, die brennt mir die ganze Zeit schon unter die Nägeln. Also man soll ja 30 Mal drücken, 2 Mal pusten, und ich habe zumindest immer Staying Alive im Hinterkopf. Singt ihr euch sowas auch noch vor oder wisst ihr einfach, in welchem Rhythmus man das macht?
Wenn ich selbst wirklich drücke, dann singe ich mir das auch vor.
Also auch das Lied, ja?
Tatsache. Jetzt verrat das Lied. Das wäre nur
atemlos. Ich bin bei Staying Alive. Aber ich drücke selten. Ich bin ja mittlerweile in der Position, wo ich das Team anleite. Mhm. Und es gibt technische Hilfsmittel. Sobald wir unseren Defi angeschlossen haben, der gibt den Takt vor sozusagen, dass man da ganz im Rhythmus bleibt. Aber wenn ich beim Üben... habe ich auch immer Staying Alive im
Kopf. Okay.
Hast du was im Ohr?
Wechselnde Lieder, aber mir fällt gerade ein Bild ein, was immer, selbst für uns Notärzte, so Gänsehautmomente in Schulunterrichten, wenn dann 4 Schüler im Wettkampf miteinander drücken und die anderen Schüler stehen drumherum und wippen mit den Hüften mit, und man beobachtet es, und auch in der Marienplatzgalerie die Zuschauer. Also der Musik kann sich keiner entziehen, und dann kriegt man den Rhythmus auch so ein bisschen verinnerlicht.
Bevor diese herzergreifende Folge, sag ich mal, zu Ende geht, kommt jetzt das Quiz. Der gemütliche Teil beginnt in diesem Moment.
Der für dich gemütliche.
Natürlich für mich.
Entweder oder.
Es geht los. Rettungshubschrauber Christoph 48 oder Stefanie 48. Ihr müsst euch entscheiden. Was ist wohl besser geeignet?
Ich bin gelähmt.
Ja.
Also rein aus berufsethischen Gründen würde ich sagen, Christoph 48. Christoph sollte bei Christoph bleiben, weil sonst gibt es Riesenprobleme am Funkgerät bei der Leitstelle und bei den Piloten.
Wir lachen nur deswegen so, weil wir uns letztes Jahr, glaube ich, den 1. April-Scherz erlaubt haben und gesagt haben, also wieso haben die eigentlich immer männliche Namen und heißen Christoph? Wir würden ja Stefanie mal ganz toll finden, aber es ist ein gutes Argument zu sagen, dass Christoph 48 in Ordnung ist.
So, nächste Frage. Also entweder der Patient googelt alles selber oder er...
B.
Das kam schnell, das glaube ich.
Nee, Entschuldigung.
Ja, oder er schweigt oder er sagt überhaupt gar nichts zu seinen Symptomen.
Na jetzt.
Also diese beiden Extreme.
Na, die goldene Mitte. Also ein bisschen darf man sich schon beschäftigen mit seinen Krankheitsbildern und mitreden.
Aber man hört schon raus, dass euch die googeln, nicht die Liebsten sind.
Der mündige Patient ist,
ist gut, das ist für alle. Gut, es ist ja nicht alles ernst gemeint. Auch die nächste Frage, Herzbube oder Herzdame?
Herzdame.
Herzdruckmassage oder Thai-Massage?
Davon abhängig, wie es uns geht.
Ja, aber entweder oder.
Also dann würde ich mich für die Thai-Massage entscheiden.
Okay. Gut. Letzte Frage, AED oder AfD?
Eindeutig, glaube ich. Mhm. Willst du das kommentieren?
Nö.
AED.
Ja, okay. So, gut. Geschafft. Du noch nicht.
Jetzt geht's mir an den Kragen.
Es geht eine TV-Show, Herzblatt oder Hart, aber herzlich.
Oh, Herzblatt natürlich. Ich hätte gern die Stimme der Dame, die dann immer noch mal gefragt hat, wer es dann sein soll.
Ja, soll ich die jetzt imitieren, oder?
Nee, aber also war ich immer sehr neidisch. Ja, also
Susi, oder?
Susi, genau. Susi hat die erotischste Stimme der Welt. Hat eigentlich jemand schon mal Susi dazu gesehen?
Wahrscheinlich nicht.
Wir wissen alle nur die Stimme, ne?
Ja.
Ja, okay, also Herzblatt.
Okay. Stabile Seitenlage oder stabile Mehrheit?
Stabile Mehrheit natürlich, ne, berufsbedingt, logisch.
Herz oder Verstand?
Oh, das ist ja total böse.
Ja, ich weiß.
Das würde ich auch sagen, kommt auf die Lebenssituation an. Verstand natürlich.
Herz, Ogen, Aurach oder Herzsprung?
Ach Gott. Naja, vielleicht, weil es näher an MV ist, Herzsprung. Wobei als Sportministerin müsste ich auch Herzogenaurach sagen.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, ja. Dann los, Herzogenaurach.
Okay, letzte Frage.
Komm schon, schöne Turnschuhe her.
Mhm. Ja, finde ich auch. Buckelwahl oder Landtagswahl?
Oh Gott, die Landtagswahl natürlich. Um den Buckelwahl muss ich ein anderes Ressort ja kümmern.
Ja, tut es ja auch liebevoll. Ja. Okay, dann war das nämlich die Folge jetzt schon. Gott. Leider. Was ist?
Du lässt dir da auch immer was einfallen, wirklich. Also.
Ja, schon zum 32. Mal. Das ist, Niveau wird aber nicht besser.
Nee,
das ist leider das Problem. Ja.
Nee.
Ja, dann würde ich sagen, schade, dass es schon vorbei ist, oder?
Ja, das finde ich
ist,
auch.
Es ist spannend, aber wir müssen ja irgendwann mal zum Ende kommen.
Und unsere Stressbälle sind auch kaputt.
Ja, also
zum Abbinden bräuchtest du diesmal noch Staying Alive. Finde ich.
Hm.
Damit das jeder im Ohr hat.
Ja, ja, kann ich ja noch
das
einbauen.
Das kannst du zum Schluss nochmal einbauen.
Ja, ja. Mache ich vielleicht sogar.
Gut,
dann knetet weiter eure Stressherzen, die ich vorher ausgeteilt habe. Und vielen Dank für den Besuch, für die spannenden Einblicke.
Und ja, vielen lieben Dank.
Alles
hat
Gute
uns großen Spaß gemacht.
Für Nofias und wir sehen uns dann am 7. Juni spätestens hier.
Genau.
Wieder.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung.
Okay. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Die Drese. Der Podcast der Ministerin.